Was begann am letzten Montag, also am 10. Oktober und geht bis morgen, bis zum 17. Oktober, eine Woche lang? Was kann denn eine Woche lang gehen? Die Woche, die so und so vielte Kalenderwoche, ne? Ja, die wird ja nur bis Sonntag gehen, bis heute, also nach der weltlichen Zählung. Das kann es nicht sein. Hat keiner mitbekommen? Nee, ne? Was? MeToo-Bewegung? Geht die nur eine Woche? Ist die jetzt nur eine Woche? Nee. Ah, hier, die Elke. Sag's mal, nochmal. Laubhüttenfest. Ein Laubhüttenfest. Vom 10. bis 17. Oktober in diesem Jahr, das verschiebt sich immer so ein bisschen, findet das Laubhüttenfest in Israel statt. Elke und ich waren eines Jahres mal da, vor ein paar Jahren, in der Zeit, wo das gerade stattfand. Am Laubhüttenfest wird in Israel 7 Tage lang im Herbst gefeiert. Es soll an den Auszug der Juden aus Ägypten erinnern. Alle Mahlzeiten werden in einer Laubhütte eingenommen, der sogenannten Sukkah. Wer jetzt keinen eigenen Garten hat, ganz viele machen das auf dem Balkon, auf dem eigenen Balkon. Ne? Da wird dann der Balkon schön verkleidet, hergerichtet. Diese Hütte hat kein festes Dach, es ist nur mit Zweigen und Stroh bedeckt. Zusammen mit den Kindern, so wie das da auch zu sehen ist, wird die Hütte mit Früchten dekoriert. Sukkot ist ein Erntedankfest. Daran erinnert ein besonderer Strauß an Palmen aus Palmblättern, Myrte, Weidenzweigen und der Zitrusfrucht Etok. Dieser Strauß wird in alle Himmelsrichtungen geschüttelt. Ein Zeichen, Gott für die Ernte zu danken. Wir hatten ja unser Erntedankfest schon, ohne Zweige. Aber aktuell feiern es Menschen jüdischen Glaubens, die Juden in Israel, noch bis morgen. Und ich finde, ein passender Anlass, heute Morgen mal nach Israel zu schauen. Es geht ja darum, dass wir Christen unsere geistliche Geschichte nicht vergessen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen begann nicht erst mit Jesus, sondern es gibt eine lange Geschichte davor, in die wir eingebunden sind und die uns als Christen genauso viel angeht. Unsere Bibel besteht ja aus 2 Teilen, aus 2 Testamenten. Und wenn auch nicht alles aus dem Alten Testament seine Bedeutung behalten hat, so ist dieses Glaubenszeugnis für uns Christen, glaube ich, denke ich, auch ein Teil unseres Glaubens. Sollte es zumindest sein. Die Geschichte des Volkes, in die Jesus hineingeboren wurde, dessen Teil er auch war, ist auch unsere Geschichte. Und deswegen lade ich uns ein, an diesem Sonntag so einen kleinen Blick in diese Richtung nach Israel zu tun. Und immer wenn wir an Israel denken, also zu mir geht es zumindest so, dann tun wir das sicherlich immer mal mit gemischten Gefühlen. Vor Augen stehen uns immer wieder Meldungen, die wir hauptsächlich aus den Nachrichten mitbekommen. Terrormeldungen, Terror im eigenen Land mit vielen Toten. Und es ist schon auffällig, wenn etwas in den Medien über Israel gesendet wird, was kommt dann immer? Wenn wieder mal ein Raketenangriff aus dem Gazastreifen eine israelische Stadt getroffen hat und dann wieder einen Vergeltungsschlag zurück, solche Meldungen erreichen uns in erster Linie, oder? Weiß irgendjemand was von einer anderen Meldung? Vielleicht noch, dass Israel Weltmeister im im Impfen gegen Covid war. Das gab es auch noch. Aber ansonsten, von den vielen guten Erfindungen, die auf wissenschaftlichem Gebiet in Israel gemacht werden, erfährt man eigentlich relativ wenig, oder? Sondern eher Selbstmordattentäter der Palästinenser sprengen sich und andere unschuldige Israelis in die Luft. Männer, Frauen und Kinder kommen dadurch zu Tode. Raketenangriffe, wie ich schon gerade erwähnt habe, in der letzten Zeit aus dem Gazastreifen auf die Städte im Süden von Israels. Solche und andere Nachrichten lassen uns den Kopf schütteln und wir denken sicherlich manchmal, muss denn das sein? Können die sich nicht friedlich einigen? Müssen die Menschen immer wieder mit Gewalt versuchen, ihre Probleme zu lösen? Und vielfach verstehen wir gar nicht mehr, was im Einzelnen dahinter steht, was hinter diesem Gegeneinander steht. Es ist gewiss von Anfang an problematisch gewesen, ein problematisches Unterfangen, was da Mitte des letzten Jahrhunderts entschieden wurde, als man das Volk Israel, diesen UNO-Beschluss, dort nach jahrhundertelanger Abwesenheit hat wieder ansiedeln lassen. Die Eigenständigkeit musste ja gewahrt bleiben in der arabisch-muslimischen Umwelt, eine Riesenherausforderung bis heute. Die Beziehung zum Westen, die Israel immer von Anfang an gesucht hat, waren den Nachbarn immer suspekt und dazu kommt noch eine Siedlungspolitik, die auch bis heute sehr unterschiedlich bewertet wird. Und inzwischen ist es notwendig geworden, Elke und ich haben das gesehen, Grenzanlagen, riesige Grenzzäune entlang der Autobahn aufzubauen, die auch das landschaftliche Bild nicht gerade freundlich stimmen. Und das schürt leider weiteren Hass. Und das bedeutet in einer Region, deren Emotionalität nochmal eine ganz andere ist als bei uns Mitteleuropäern, dass das Gegeneinander nicht weniger, sondern viel stärker wird, dass gegenseitiger Hass, Gewalt geschürt wird und die Befriedung dieser Gegend in weite Ferne rückt. Bei so einem Blick nach Israel ist es natürlich wichtig, ganz bewusst, glaube ich, nach Gott zu fragen, nach unserem Gott. Und natürlich auch für uns, die wir hier in Deutschland leben. Es gibt einen Text aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 19, der überschrieben ist mit Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Diese Verse 1 bis 6 möchte ich uns gern lesen. Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Am dritten Neumondtag nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren von ihrem Lagerplatz bei Rephidim dorthin aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager vor dem Berg Sinai auf. Mose stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Sag dem Volk Israel, den Nachkommen Jakobs, ihr habt gesehen, wie ich an Ägypten meine Macht erwiesen habe, und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum unter allen Völkern sein. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk aus Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. Aus der Fremde, aus Ägypten, hat Gott dieses Volk herausgeholt, das ihm so wichtig war. Zurück in eine Heimat, in die Abraham das Volk geführt hat. in die Mose das Volk geführt hat, aber aus der Abraham kam. Dahin soll es nun gehen unter der Führung von Mose. Und Gott erinnert hier dieses Volk bei diesem Zwischenstopp am Berg Sinai in der Wüste an sich, an seine Führung, an eine bevorstehende Begegnung mit ihm. Er sagt ihnen, er lässt ihnen ausrichten, ich habe euch getragen wie auf Adlersflügeln, so wird das schön bildhaft ausgedrückt. Das Volk, das geführt von Mose durch die Wüste zieht, steht voll und ganz unter dem Schutz Gottes. Es hat das durch die Befreiung ja schon erfahren. Und nun erwartet Gott eine Reaktion, eine Antwort. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist ja sowieso meine. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wir wissen, alle, die jemals aus dem Alten Testament was gelesen haben, dass die Antwort des Volkes Israels sehr unterschiedlich war, auf und ab. War immer wieder eine andere. Treue zu Gott wechselte sich beständig ab mit Untreue und Abkehr zu Gott. Das geht das ganze Alte Testament durch, hin und her. Und die politischen Verhältnisse, die geistlich damit in Beziehung gesetzt werden, führten dann auch dazu, dass das Land in die Hände von Besatzern kam und Israel wieder ins Exil musste, in die Verbannung. Es wurde geteilt, Nord- und Südreich, in zwei verschiedene Länder geführt, geschleppt, verschleppt. Aber wichtig ist, Gott hielt an seinem Wort fest, an seinem Versprechen. Israel behielt und behält als auserwähltes Volk bis heute eine Sonderstellung, an der sich natürlich viele reiben. Und besonders die, die etwas näher dran wohnen, umso mehr. Doch gerade das, was wir heute, was wir gerade eben gehört haben, macht deutlich, dass diese Sonderstellung eigentlich kein Sonderverhalten von Israel erzwingt. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Die ganze Erde gehört Gott, sein Eigentum. Das heißt doch, dass Gott Israels seinem Volk nicht das Recht gibt, seine Sonderstellung zu missbrauchen, das herauszukehren und für eigene Zwecke zu nutzen. Die Erde, alles was darauf ist, die Menschen, die darauf leben, sie stehen letztendlich, auch wenn es den meisten wahrscheinlich nicht so wirklich bewusst ist, unter der Schirmherrschaft, unter der Güte Gottes. Auch dies gehört zu dem Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Von Noah angefangen. Und für uns, aus christlicher Sicht, hat Jesus dies ja auch besonders deutlich gemacht, dass Erwählung nicht heißt, dass Gott nur bestimmte Menschen annimmt und andere verstößt, sondern dass Jesus möchte, dass alle Menschen zu der Erkenntnis dieser von Gott gesetzten Wahrheit kommen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Diese Zusage galt und gilt nicht nur für Israel, sondern für alle, also auch für Christen, die sich darin eingepfropft wissen, die sich da zugehörig fühlen zu diesem heiligen Volk. Von diesem Volk soll etwas ausgehen, dass die Erwählung nach außen hin sichtbar wird, deutlich wird für alle anderen. Aber nicht im Sinne eines eigensüchtigen Beharrens auf bestimmten politischen Positionen. Sondern ich verstehe diesen Abschnitt in der Bibel so, dass Gott als Eigentümer der Welt, als Maßstab des Umgangs miteinander, sichtbar werden soll. Und im Königreich von Priestern sehe ich, dass sich in dem Tun der Menschen die Bindung an Gott haben, die ein wenigstens ein minimales Verhältnis zu Gott haben, etwas von dieser Bindung widerspiegeln soll für alle anderen. Es soll etwas erkennbar werden, dass manche Menschen auf unserer Welt etwas mit diesem einen Gott anfangen können und ein Verhältnis zu ihm haben oder eine Beziehung im günstigsten Fall. Sein heiliges Volk sein bedeutet nicht einfach nur zu sagen, wir sind erwählt von Gott, also haben wir eine Sonderstellung, fertig, aus. Das müssen die anderen so respektieren, sondern wir haben eine Sonderstellung, aber das zieht auch eine besondere Verantwortung mit sich. Wir haben in unserem Leben, auch als neutestamentliche Christen, die wir zu diesem Gottesvolk dazugehören dürfen, auch wenn wir später dazugekommen sind, diesen Gott lebendig darzustellen, deutlich zu machen. In unserem Leben, durch unser Handeln, durch unser Reden, durch unser Denken soll Gott sichtbar werden. Mit all dem, was er uns Menschen an Hilfreichen mitgegeben hat. Dem Staat Israel geht es natürlich um die Wahrung der eigenen Interessen, politisch gesehen, die natürlich auch verteidigt werden müssen. Eigentlich müsste die Erinnerung an die eigene Geschichte des Volkes Israels aber auch andere Resultate hervorbringen, wenn man bedenkt, dass gerade der Auszug aus Ägypten so ein Riesenthema für Juden ist. Das können wir gar nicht so richtig nachvollziehen, aber das ist das Thema Nummer eins. Natürlich wird daran auch deutlich, dass religiöse Gedanken im politischen Denken bei dem Staat Israel nicht gerade im Vordergrund stehen. Wir müssen uns klar machen, der Staat Israel ist nicht gleichzusetzen mit allem Jüdischen. 70% der Menschen in Israel sind säkularisiert, haben also mit Gott nur in zweiter Linie zu tun, würden nicht deswegen in ein religiöses Gebäude gehen, nur weil es da irgendwie um Gott geht. Außerdem leben ungefähr 50% der Juden weltweit nur in Israel, 50% außerhalb. Und es ist sicherlich auch schwierig, ein Landheer nur von der Religion zu leiten. Ein kleiner Blick nach Afghanistan lässt uns erkennen, wie ungünstig das laufen kann. Aber gerade am Beispiel Israels wird deutlich, wie sehr religiöses Denken von den Wurzeln der eigenen Geschichte dazu führen kann, auch ein anderes Handeln hervorzubringen. Wenn Gott hier sagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein, dann geht es ja nicht vornehmlich nur um die Erinnerung, um einen Fakt aus der Geschichte von Israels, diesem Auszug damals aus Ägypten, sondern auch darum, dass auch wir als Christen, die in der Nachfolge des Volkes Israels genauso als heiliges Volk angesehen werden, von Gott. Von Gott. Von Israel nicht, von Gott. Dass wir in der Gottesgeschichte, aus Gottes Perspektive und vielleicht auch unserer eigenen Lebensgeschichte lernen, dass wir daraus Konsequenzen für unser Denken und Handeln ziehen und in die Richtung gehen, dass es an uns deutlich werden soll, dass Gott mit Menschen im Bunde sein möchte, dass du ein kleiner Bundesträger bist von Gott. Gott soll nicht losgelöst sein von seinem Volk, er möchte das auch gar nicht. Er möchte sich vereinen, eigentlich eine Riesensache, der große souveräne Gott, der eigentlich nicht angewiesen ist auf uns Menschen und wir eigentlich von ihm abhängig sind, macht sich freiwillig klein und will sich einlassen auf uns Menschen. Und hat ein Volk ausgewählt und dann noch den ganzen Schar neutestamentliche Christen hinzugefügt, um der Welt deutlich zu machen, das sind meine Leute, die gehören zu mir. Schaut auf die, wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann schaut auf die. Was für eine Verantwortung. Und so glaube ich, dass Gott heute jeden Einzelnen von uns darauf ansprechen möchte, ob wir mit diesem Bund, in diesem Bund mit Gott leben möchten und wollen. Ein Volk von Priestern und Heiligen sollen wir sein. Auch Luther hat schon davon gesprochen, dass wir als getaufte Priester sind. Nicht nur der Chef von der katholischen Kirche ist der Priester, sondern auch wir. Auch Luther sprach schon vom Priestertum aller Gläubigen. Das bedeutete für ihn, dass wir alle daran beteiligt sind, die Wirklichkeit Gottes in der Welt darzustellen. Dass wir mit unserem Glauben, unser Vertrauen auf Gott der Welt vielleicht hier oder da ein anderes Gesicht geben könnten, in dem kleinen privaten Umfeld, wo du und ich heute in der kommenden Woche unterwegs sind. Indem wir die Erfahrungen unseres Glaubens im Alltag nicht nur für uns behalten, sondern da, wo es passt, bekannt machen. Umsetzen. Im Umgang miteinander, in unseren täglichen Entscheidungen. Und Gemeinde ist ein Trainingsfeld dafür. Willkommen auf dem Trainingsplatz. Und nur so können wir als heiliges Volk leben und den Menschen ansatzweise zeigen, wie Gott sich das gedacht hat. Jetzt ist es ja leicht für uns, nach Israel zu gucken und zu sagen, ja, die kriegen sich ja nie versöhnt, das ist ja schlimm, schlimm. Aber eigentlich brauchen wir gar nicht so weit gucken. Auch in unserer Gemeinde haben wir gerade zwei konträre Positionen, die mehr oder weniger deutlich hervortreten. Und auch so im Blick auf diese 7 Punkte, bei diesem einen Punkt, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit uns selbst, uns zeigen, oh, da sind wir ja ganz schön weit auf der einen Seite. Und vielleicht neigt der ein oder andere von uns dazu, meistens natürlich aus Sympathie, für den einen oder den anderen mehr Partei zu ergreifen und sich auf seine Seite zu schlagen. Aber auch das wird den Konflikt eher verschärfen als schwächen. Friedensstifter sollen wir sein. Und wenn wir vielleicht nichts aktiv zum Frieden auch von so einem Konflikt in unserer Gemeinde beitragen können oder nicht sehen, was wir dazu beitragen könnten, dann bleibt uns immer noch das Gebet und wir können Jesus bitten, Frieden zu stiften. Nicht, dass wir dadurch etwas Besseres sind, aber wir arbeiten deutlich mit Gott an den Möglichkeiten daran, sein Reich da auszubreiten, auch in unserer Gemeinde. Einen Ort zu schaffen, wo es eben möglich ist, diese Vokabeln Frieden, Vergebung und Versöhnung nicht nur Inhalt von Lobpreisliedern sein zu lassen, sondern tatsächlich gelebt zu sein, angewendet zu werden, vorkommen. Frieden, Vergebung, Versöhnung. Dass das nicht nur Schlagworte sind, sondern dass die vorkommen, dass wir sie anwenden, dass wir sie beherzigen. Wir werden in diesem Bemühen gewiss sicherlich nicht alles richtig machen. Aber es gibt im Glauben eben auch immer wieder verschiedene Wege, den eigenen Glauben zu leben. Aber letztlich ist allein wichtig, dass wir uns in unserem Leben Gott stellen, als jemanden, von dem wir wissen, dass er da ist und da sein möchte für uns und dass er mit uns in einen Bund eingetreten ist. Und dass es an uns jetzt noch liegt, diese Antwort auszusprechen, diese ausgestreckte Hand zu ergreifen, diesen Bund anzunehmen. Letztendlich ist es allein wichtig, dass wir uns in unserem Leben Gott stellen als jemanden, von dem wir wissen, dass er für uns da ist und Bundespartner sein möchte. Wenn wir heute Morgen kurz an Israel denken, dann ist das auch ein Denken an einen ewigen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat und den er durch Jesus Christus bekräftigt hat. Ein Bund, von dem wir leben und der uns für die Menschen um uns herum erkennbar, sichtbar werden soll. Und wenn wir auch die Veränderungen der politischen Ereignisse in Israel nicht wirklich beeinflussen können, sondern höchstens in Gedanken und Gebeten bedenken können, dann sollten eben diese Gedanken und Gebete eben auch auf uns und unsere Gemeinde bezogen sein und unser Leben davon geprägt werden. Frieden, Vergebung, Versöhnung, nicht nur für Israel. Amen.